Herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt. Hier ist das zweite HBL-Update mit allem, was ihr zur zweiten Liga wissen müsst. Ihr erfahrt heute, was passiert ist und was passieren wird. Denn wir schauen natürlich nicht nur zurück, sondern auch auf den nächsten Spieltag. Und das machen wir mit Tobias Hahn, dem Mann vom TV Hüttenberg, der folgendes Lebensmotto hat. Work, play, handball and repeat. Ja, vielleicht zwischendurch noch mal ein bisschen schlafen. Und heute auch zum Glück Podcast. Freue ich mich sehr drauf. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vorm. Jetzt geht's los. Hi, Tobi.
Hi, grüß dich.
Bei deinem Pensum, das du an den Tag legst, das werden wir ja alles heute gleich besprechen. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, uns reinzudrücken für eine schöne Folge. Ich glaube, das wird eine schöne Folge.
Ja, kein Problem, sehr gerne.
Wie geht's dir? Wo bist du?
Ich bin zu Hause in Wetzlar und man macht, was man macht an einem Wochenende, wo es regnet bei uns. Man ist eigentlich mehr oder weniger zu Hause und ja, ich habe den ganzen Tag nur auf dich gewartet.
Ja, das mag ich hören. Das höre ich nicht so oft. Das Wetter ist aprillig, du sagst es schon, und du hattest noch spielfrei. Das erklärt vielleicht, warum du auf mich gewartet hast. Du hattest spielfrei, ihr hattet gar kein Spiel. Was macht man an einem spielfreien Wochenende, wenn das Wetter aprillig ist?
Ja, bei uns war es sogar nur regnerisch. Wir waren gestern trotzdem mal kurz in Wetzlar auf dem Markt. Da sind wir eigentlich jeden Samstag und haben uns ein bisschen eingedeckt für die Woche. Und ja, und heute waren wir mal kurz bei meinen Eltern und da gab es was zu essen. Und mehr geht ja nicht. Das war's.
Also sehr gestärkt für diese Folge. Das freut mich
genau,
sehr.
Genau, so sieht's aus.
Du bist nicht nur Handballer beim TV Hüttenberg, sondern auch Speditionskaufmann. Da werden wir gleich drüber sprechen. Jetzt gucken wir erstmal ganz kurz zurück auf den 27. Spieltag, denn da war ja wieder einiges los. Und es ist gar nicht so leicht zu beantworten, wenn ich frage, was war für dich die Überraschung?
Schwer zu sagen. Also natürlich, wenn man das Hamburg-Spiel sieht in Fürstenfeldbruck, muss man eigentlich das auch nehmen, ne? Also Hamburg hat wirklich sehr gut gespielt bisher und dass es dort nicht leicht ist, war ihnen auch klar. Aber ja, die Punkte fehlen natürlich jetzt bei den Hamburger Jungs.
Als ich mich am Donnerstag schon ein bisschen auf heute vorbereitet habe, da habe ich gedacht, okay, ganz klar, die Antwort ist jetzt schon, Gummersbach verliert gegen Rimper. Und dann folgte das Spiel von Hamburg in Fürstenfeldbruck. Warum patzen die Top-Favoriten? Was glaubst du?
Patzen ist so eine Sache. Also es ist einfach eine sehr ausgeglichene Liga. Also wenn du nicht hundertprozentige Leistung bringst, alle in der Mannschaft bei einem Spiel, sieht man es halt sehr häufig in der zweiten Liga, dass im Endeffekt jeder gegen jeden gewinnen kann. Und das, ich sag mal, wenn man am Tag gleich mit dem ICE nach Fürstenfeldbruck fährt, dann kann man da auch schon mal verlieren. Ist zwar natürlich bitter, aber wenn es bei denen funktioniert und alles klappt, dann ja, sieht so aus am Ende.
Ach, meinst du, das hat einen echt großen Einfluss, wenn man tagsüber sozusagen lange im ICE sitzt oder im Zug und dann direkt quasi auf die Platte geht?
Ich natürlich ist das jeder auch ein bisschen gewohnt, ne? Also jeder hat die Auswärtsfahrten schon zigmal gemacht. Aber das natürlich ist natürlich eine extrem weite auch. Ich meine, ICE ist eine, glaube ich, eine entspannte Fahrt. Wir fahren immer mit dem Bus, aber was ich so höre, ist es richtig entspannt und ist halt trotzdem eine weite Fahrt, ne? Und du sitzt den ganzen Tag im Zug und wenn du ein Heimspiel hast, bereitest du dich anders drauf vor, weil du zu Hause deine Rituale besser pflegen kannst, die du vielleicht hast. Und ja.
Was ist so die weiteste Strecke, bei der du noch sagen würdest, okay, es ist in Ordnung, wenn wir direkt danach noch spielen? Und bei welcher Strecke würdest du sagen, das ist viel zu viel, da müssen wir einen Tag vorher fahren?
Also wir in Hüttenberg fahren grundsätzlich immer taggleich. Also da gibt es nichts Weites. Nichts zu Weites, sagen wir mal so. Es ist ja schwer zu sagen. Also ist auch von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Manche sagen auch, einen Tag vorher im Hotel kann ich nichts mit anfangen. Ich will lieber in meinem Bett schlafen. Also das ist unterschiedlich.
Was sagt Tobi Hahn?
Für mich persönlich, ich kenne beides. Also wir hatten es mit Wetzlar auch öfter, dass wir einen Tag vorher gefahren sind. War meistens auch ganz, ganz entspannt und für mich auch in Ordnung. Aber so, jetzt bin ich es auch gewohnt, am Tag gleich nach Lübeck-Schwartau zu fahren, Lübeck-Schwartau zu fahren zum Beispiel. Ja, dann kann man da auch gewinnen oder und man muss halt auch am Abend auch wieder zurückfahren. Ne? Also
Stimmt,
ja,
ja.
das ist so bei uns zumindest auch das Ding. Das ist halt schon dann insgesamt diese 7 plus 7 Stunden im Bus, danach bist du schon ziemlich platt, ja.
Aber die Rückfahrt ist ja, wenn man gewinnt, zumindest umso schöner. Dann kann die auch 9 Stunden sein, oder?
Ja, es gibt eine Grenze irgendwann, die ist so dann, weiß ich, ich würde sagen, so 4,5, 5 Stunden, danach wird es trotzdem auch irgendwie ein bisschen quälend und dann zu lange, dass man dann irgendwie trotzdem wieder einschläft und ja, dann gerädert irgendwie nach Hause kommt und da dann nicht wieder einschlafen kann, zum Beispiel. Ja.
Was machst du auf einer langen Busfahrt? Ich habe neulich in, ich glaube, in der Instagram-Story vom VfL Lübeck-Schwartau, wenn du die schon ansprichst, die Jungs, gesehen, dass, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber die hatten sich da echt einen Fernseher gefühlt reingebaut, auf jeden Fall einen großen Bildschirm und haben dort, ich glaube, das war sogar auch auf der Auswärtsfahrt nach Fürstenfeldbruck, da echt dann FIFA gespielt und die PlayStation mitgenommen. Das fand ich total cool.
Das hatten wir auch schon ab und zu mal. Ja, im Moment ist es bei uns aktuell so, jeder macht so ein bisschen sein Ding. Manche lesen, manche gucken sich ein bisschen ein Spiel an oder beschneiden was vor. Also Stefan Knerr zum Beispiel bei uns schneidet immer schon mal ein bisschen rum für die nächsten Spiele, beziehungsweise auch für den aktuellen Gegner. Und ja, andere gucken sich einen Film an oder spielen ein bisschen mit dem Handy rum. Ja, so, das so standardmäßige Programm. Und auf der Rückfahrt gibt es dann, Robin Hübscher hat bei uns, glaube ich, so einen Pokertisch mal organisiert. Der wird dann ausgeklappt und dann wird auch mal gepokert.
Wer ist der Pokerkönig bei euch?
Hat sich noch nicht so rauskristallisiert, würde ich sagen. Ich habe jetzt auch noch nicht, doch, ich habe einmal mitgespielt, das ging so. Aber es ist so, ja, ich glaube, die Älteren sind ein bisschen ausgefuchster, würde ich sagen.
So, wie kommen wir jetzt davon wieder zurück zum Tagesgeschäft? Naja, Poker ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn es ist alles ein bisschen Glücksspiel, oder? Was wir gerade erleben, weil da kommt wirklich wieder Pfeffer rein. Wenn ich sage Patzen, da hast du eben einmal laut geatmet. Klar, die Gegner sind natürlich auch gut. Also man verliert ja jetzt nicht, weil man einen schlechten Tag hat, sondern der Gegner muss auch immer gut sein. Und Rimpa war gegen Gummersbach richtig stark, Fürstenfeldbruck war gegen Hamburg richtig gut. Aber die Frage, die sich ja daraus ergibt, kommt da jetzt noch mal richtig Spannung rein in den Aufstiegskampf?
Ja, also ich würde jetzt sagen, die drei machen das im Endeffekt irgendwie unter sich aus. Zwei von den dreien, also Lübeck, Gummersbach und Hamburg, die werden das irgendwie unter sich ausmachen, denke ich. Hamburg hat natürlich die besten Chancen, weil am wenigsten Minuspunkte. Aber trotzdem ist noch nicht aller Tage Abend für Lübeck zum Beispiel, würde ich jetzt sagen.
Dann schauen wir noch mal ganz kurz abschließend runter in den Abstiegskampf. Da ist ja auch noch sehr viel offen. Ferndorf spielt wieder, aber Emsdetten hat Pause. Fürstenfeldbruck haben wir gerade angesprochen. Immerhin nicht mehr letzter. Jetzt vorletzter ist an Ferndorf vorbeigezogen, auch wenn Ferndorf da natürlich deutlichen Rückstand an Spielen hat. Wie viele Punkte braucht Hüttenberg dann, Pi mal Daumen, um die Klasse safe zu halten?
Ja, wir brauchen noch ein paar. Also, ja, wir haben, ich würde sagen, wir haben jetzt 25 Spiele, also haben wir noch 11 Spiele, richtig?
Korrekt.
Ja. Ja, da sollten schon noch mal, also 22 Punkte im Endeffekt zu holen. Ja, es wäre so schön, wenn wir noch irgendwie an der 30 kratzen könnten. Also so 28 Punkte wären schon wünschenswert, würde ich sagen.
Wie reagiert man in Hüttenberg, wenn man nicht spielt, weil spielfrei und zum Beispiel Wilhelmshaven, einer der direkten Konkurrenten da unten, punktet gegen Dessau, ist ja auch nicht ganz unwichtig.
Ja, man guckt natürlich immer drauf und sieht das und man weiß natürlich auch, im Endeffekt liegt es an uns selber. Wir müssen die Punkte holen, weil klar, die anderen, die relativ weit hinten stehen, die spielen auch noch gegeneinander. Und da wird es zwangsläufig so sein, dass dort Punkte für den einen oder anderen oder sogar für beide vergeben wird. Also muss man eigentlich hauptsächlich nach sich gucken und zusehen, dass man da halt so schnell wie möglich sammelt.
Jetzt hast du erzählt, was man noch braucht. Jetzt die Frage, die sich daraus schlussfolgert: Warum Hüttenberg? Warum packt ihr es? Warum holt ihr das?
Weil wir eine weil wir uns richtig gut zusammengerissen haben in der letzten Zeit, beziehungsweise eingespielter geworden sind und wir alle zusammen an einem Kabel ziehen und das Ding einfach ja für uns holen wollen. Mehr, also das Ding ist natürlich übertrieben, aber wir wollen auf jeden Fall so schnell wie möglich nichts mehr da hinten irgendwie rechnen müssen und so weiter und so fort. Also Vollgas nach vorne, nach oben sozusagen.
Das gilt auch für diesen Podcast. Wir werden gleich das Ganze noch vertiefen. Jetzt kommt aber erst einmal der wichtige Teil. Es geht nämlich um Tobias Hahn, um deine Person, um deine Karriere. Darüber sprechen wir jetzt und dann spinnen wir natürlich auch den Bogen weiter bis hin zum TV Hüttenberg. Zur Vorbereitung war ich auf deinem Instagram-Kanal.
Ja.
Und eine kleine Parallele ist mir aufgefallen zu Nico Weber. Der war ja in der Hinrunde hier zu Gast und hat ja sehr, sehr viel über Kaffee erzählt. Das war ja sozusagen die Coffee-to-go-Folge damals. Und jetzt gehe ich auf dein Instagram-Profil und das erste Bild, was mir da angezeigt wird, ist eine Kaffeemaschine. Hast du eine ähnliche Vorliebe für Kaffee oder ist es tatsächlich auch wie bei Nico fast schon so eine Obsession?
Ich glaube, also ich kenne zumindest niemanden, der so eine Obsession hat wie Nico und das ist auch gut so, weil er damit auch durchstarten will im Endeffekt oder es schon angefangen hat, damit durchzustarten und ich bin da durch Nico auch so ein bisschen rangeführt worden im Endeffekt, aber ich habe bei weitem nicht so das Hintergrundwissen wie Nico. Also. Aber er hat mir zum Beispiel gesagt, hier, wenn du jetzt einen Vollautomaten haben willst, das Ding ist ganz gut, wird natürlich jetzt wahrscheinlich was anderes sagen, kauf dir mal lieber einen neuen und so weiter. Aber damals war das auf jeden Fall ein gutes Produkt und ich bin zufrieden damit. Ich trinke natürlich nur den Kaffee von Nico.
Klar.
Ja. Selbstverständlich.
Ja, der schmeckt übrigens auch sehr gut.
Ja.
Der schmeckt ja auch sehr gut. Das kann man ja einfach mal auch sagen. Hashtag Werbung, nicht bezahlte Werbung im Podcast. Was ist denn deine Obsession?
Puh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin relativ, ich bin, sag ich mal, ich bin für alles zu haben, für alles relativ schnell zu begeistern. In Anführungszeichen, neueste Obsession, die ich auch vor ein paar Jahren noch nicht gedacht hätte, ist auf jeden Fall unser gemeinsamer Hund, also von meiner Frau Kira und mir. Der ist jetzt auch schon 4 Jahre alt, aber ich hätte vor 5 Jahren, wenn du mich gefragt hättest, willst du mal ein Haustier haben, willst du mal einen Hund haben, hätte ich gesagt, nein. Und deswegen, der macht uns auf jeden Fall auch jeden Tag, macht uns jeden Tag aufs Neue Spaß. So, jetzt habe ich es.
Also hätte ich dich gefragt, hättest du gesagt nein, aber wenn die Frau ja sagt, dann ja.
Ja, sie hat mich ein bisschen überredet, sagen wir mal so. Ja. Aber ich bin sehr dankbar dafür, ja.
Was ist das für ein Hund?
Ein Golden Retriever.
Cool, oh, die sind richtig hübsch, die sind richtig schön und die können ja auch gut laufen, im Sinne von Joggen, oder?
Ja, der kann auch, das müssen wir ihm noch ein bisschen antrainieren, ja. Also am Anfang ist das noch nicht so zu empfehlen, aber ich sag mal, mit 4 Jahren kann man ihm schon auch ein bisschen joggen. Zumuten, sagen wir so. Ja.
Wobei ich ja immer höre von Außenspielern, es kommt ja auf die schnellen Gegenstöße an, nicht auf die Ausdauer. Also im Sinne von, du kannst ja mit der Hündin dann sprinten.
Ja, ich bin da genau der richtige Ansprechpartner, wenn es um schnelle Gegenstöße geht. Da habe ich nämlich in der Saison schon ganz schön viele abgelaufen. Also nee, hält sich in Grenzen bei mir im Moment.
Cool. Aber noch ein Argument dafür, das mit dem Hund oder der Hündin zu trainieren.
Dem Hund, ja.
Dem Hund?
Ja.
Dem Hund zu trainieren.
Ja.
Das würde dann die Frage, wenn ich den Hund mal fragen würde, wie bist du eigentlich zum Sprinten und zum Handball gekommen, erklären. Aber das frage ich ja jetzt dich. Wie bist du denn eigentlich zum Handball gekommen?
Da ich aus Massenheim komme und Wallau-Massenheim noch ein Begriff sein sollte, denke ich mal, im Handballbereich, war das eigentlich relativ klar, dass ich Handball spielen kann, soll, wie auch immer. Meine Eltern, beziehungsweise väterlicherseits, mein Vater, mein Opa, alle haben Handball gespielt. Und dann wurde ich da auch, reingeworfen und hat sich ergeben, ganz gut gemacht und ging dann immer so weiter. Und man hatte natürlich auch direkt vor der Haustür halt einen Verein, der damals ja auch top erste Liga war oder zumindest unter den besten 10, würde ich mal sagen, glaube ich, und da auch die Jahre davor Erfolge gefeiert hat. Also war das eigentlich relativ klar, dass man da irgendwie zumindest mal reinschnuppert.
Wie hoch haben dein Vater und dein Opa gespielt?
Mein Opa war eher im Feldhandball unterwegs und mein Vater hat auch, da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht 100%, ich glaube, relativ nah nach der Jugend dann auch wieder aufgehört, war aber bis dahin, also hat auch gut gespielt, sagen wir mal so, ja.
Aber es lag nahe, dass du auch zur Backe oder zum Harz greifst. Heißt ja Harz, habe ich gelernt.
Ja, bei uns heißt es Harz, ja.
Großer Verein mit viel Tradition, wenn wir von der HSG Wallau-Massenheim sprechen. Und du bist dort A-Jugendmeister geworden. Erzähl uns ganz kurz, weil da sind ja auch einige interessante Mitspieler dabei gewesen, die auch noch in der ersten oder zweiten Liga spielen.
Richtig, ja, wir sind 2005 deutscher A-Jugendmeister geworden. Was so nicht direkt zu erwarten war, weil da waren zu den Zeitpunkten auch schon die, ich glaube Magdeburg war auf jeden Fall mehr oder weniger Serienmeister da in den Jahren und danach hat sich so ein bisschen, glaube ich, Richtung Berlin und Leipzig und so weiter verschoben, aber zu dem Zeitpunkt ja, waren die Internate oder wie es halt heute auch noch ist, die Internate halt hauptsächlich da vorne zu finden und wir waren kein Internat, bei uns gab es das nicht. Wir haben im Endeffekt eine Mannschaft zusammengestellt schon ein bisschen, also ein bisschen größerer Umkreis wurde da bemüht und natürlich auch immer mit Hintergrund, Möglichkeit Regionalliga dann zu spielen in der zweiten Mannschaft von Wallau oder eventuell mal in der ersten Mannschaft, in der ersten Bundesliga reinzuschnuppern. Diese Optionen sind halt da gewesen und ja, und dann haben wir unser Trainer Thomas Scherer damals hat ja aus drei Einheiten pro Woche, die wir hatten, vier Trainingseinheiten gemacht mit noch einem, einem schönen Spinning-Kurs, den wir montags immer noch gemacht haben. Der hat uns also richtig viel Spaß gemacht und ja, und dann haben wir uns so fit gemacht und haben dann mehr oder weniger, also ich würde schon sagen, es war damals schon, wir hatten eine gute Mannschaft, aber es war doch nicht zu erwarten, dass wir jetzt da bis zum Ende mithalten können und dann auch das Ding holen.
Der Spinning-Kurs in der A-Jugend-Saison scheint im Hinterkopf geblieben zu sein.
Ja, ja.
Sorgt für die Fitness auf jeden Fall. Mit dabei unter anderem, wenn ich die Namen nenne, Tobi Schimmelbauer, den wir jetzt aus der zweiten Liga kennen. Michael Allendorfer auch mit dabei.
Richtig, ja.
Wen kann man noch nennen?
Also ganz viele spielen aktuell nicht mehr so richtig aktiv. Sebastian Schermoli war unser Torwart, der spielt in Hanau noch. Schöne Grüße. Und die spielen jetzt auch um die Aufstiegsrunde mit.
Ja, richtig, in der Südstaffel.
Und genau, und der wollte auch schon länger, glaube ich, aufhören, aber er kriegt es nicht hin. Er macht das aber gut da.
Wenn die aufsteigen, ist klar, jetzt ist Einladung raus. Dann ist zweiter HWL-Update.
Ja, genau. Ja. Naja, und Michael Allendorf kam Heppenheim aus Lorsch, genau, aus Lorsch. Die haben auch immer schöne Fahrten auf sich genommen, die vier Trainingseinheiten, die wir gemacht haben. Der ist noch mit einem anderen Mannschaftskollegen, mit Sebastian Eisenhauer damals, sind die immer zusammengekommen und sind eine Dreiviertelstunde jedes Mal ins Training gefahren. Von den Eltern natürlich, also da muss man auch immer den Hut ziehen vor allen Eltern, die das in der Jugend für ihre Kinder auf sich nehmen, egal wie weit es ist. Und da muss man auf jeden Fall einen Hut ziehen, ja.
Definitiv. Und das braucht diese Sportart unbedingt. Brauchen alle Sportart eigentlich. Ja. Dass du engagierte Eltern hast, umso schöner, wenn es die gibt. Du hast eine bewegte Karriere, glaube ich, hinter dir in den ersten Jahren, oder kann man sagen, oder? Weil nach der A-Jugendmeisterschaft hast du in relativ kurzer Zeit, obwohl du immer noch sehr jung warst, zwei Insolvenzen erlebt.
Ja, mehr oder weniger direkt. Also die erste erste Liga Insolvenz hast du ja jetzt angesprochen, nehme ich an, von Wallau. Und da, ja, dadurch sind wir im Endeffekt, ich wurde dann auch in die Regionalligamannschaft dann einberufen, ist übertrieben, aber habe dann auch dort mitgespielt und ja, und wir waren dann die erste Mannschaft. Das war der erste Fall sozusagen und haben uns dann aber auch wieder hochgekämpft. Sind dann 2007, glaube ich, müssten wir dann aufgestiegen sein, auch wieder in die zweite Liga. Ja, und es war trotzdem immer eng mit dem Geld. Und dann gab es die Zusammenlegung von zwei Vereinen, also von der HSG, von der SG Wallau-Massenheim, dann die HSG Frankfurt Rhein-Main entstanden mit der TSG Münster zusammen. Ja, und das hat leider auch dann wieder nicht so richtig funktioniert, so wie es funktionieren sollte. Geldknappheit, Probleme, Gehaltsverzicht und dann ist der Plan, der auch Potenzial hatte auf jeden Fall, ist leider dann so gescheitert und dadurch hat sich aber auch ergeben, dass ich dann nach Wetzlar gekommen bin im Endeffekt. Also von daher ergibt sich immer irgendeine Chance und das freut mich auf jeden Fall, dass es auch dann weiterhin so geklappt hat.
Aber was macht das mit einem jungen Spieler? Kann man da überhaupt noch befreit aufspielen? Ich meine, als junger Spieler willst du immer spielen, klar. Aber so richtig hat man das doch immer ein bisschen im Hinterkopf, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir nur, also ich denke nur, dass man, vielleicht war das auch ein kleiner Vorteil, dass man so jung ist, dass man da sich noch nicht so einen Kopf drüber macht. Ja, mit 17, 18, da ja, macht man sich noch nicht so krass viele Gedanken. Und ich denke mal, jetzt wäre es eine bisschen andere Situation, aber für mich war es, ja, mehr oder weniger, also, was soll ich machen? Also man kann nur weiterhin Gas geben, sich präsentieren, mit den Jungs zusammen Spaß haben, das machen, was man sehr gerne macht, ja, und weiter hoffen und dran glauben, dass es weitergeht immer, ja.
Wann, wie, wo kam der Anruf von Wetzlar?
Boah.
In genau dieser Zeit dann, ja.
Das war dann, also wir hatten durch Verzicht, hatten wir Klauseln drin, dass wir zu einem gleich- oder höherklassigen Verein auch innerhalb der Saison wechseln können. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist jetzt ja auch schon ein bisschen her, müsste vor Weihnachten gewesen sein, aber eher so im November, würde ich sagen. Wir hatten im Sommer gegen Wetzlar ein Vorbereitungsspiel gemacht und da habe ich mich scheinbar ganz gut angestellt und dadurch war dann bei irgendjemandem das im Kopf. So erkläre ich mir das.
Also die Testspiele im Sommer, die sind immer sehr, sehr wichtig für die darauffolgende Saison, oder?
Ja, ich bin im Winter gekommen dann, also tatsächlich Anfang 2011 dann zu Wetzlar im Winter zur Halbserie gekommen und weil Wetzlar nur zu dem Zeitpunkt nur einen Rechtsaußen hatte im Endeffekt oder beziehungsweise Rückraumspieler immer auch auf Rechtsaußen noch ausgeholfen hat und um da ein bisschen breiter aufgestellt zu sein und ja, so war das.
Da warst du dann bis 2017. Richtig. Warum hat das so gut gepasst? Warum passt Hahn und Wetzlar? Ich meine, du wohnst ja offensichtlich immer noch da.
Ich wohne noch in Wetzlar, richtig, ja. Ja, es hat verschiedene Gründe. Ich habe mich am Anfang scheinbar auch durch eine gute Abwehrarbeit ausgezeichnet. Durfte dann auch ein bisschen relativ häufig auf halb in der Abwehr spielen. Was auch zum Beispiel Tobias Schimmelbauer dann in Hamburg und so weiter und so fort auch immer macht und sich dadurch praktisch auch auszeichnet, was jetzt auch nicht so viele Außen haben, dass man da denen vertrauen kann, auch auf halb. Und das war auf jeden Fall ein Punkt.
Was macht das eigentlich, wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, so besonders? Was ist das Besondere an einem Außen, der auf halb deckt? Warum kann das nicht jeder?
Also es kommt auch natürlich auch ein bisschen auf die Körperlichkeit an. Also es gibt natürlich viele Außen, links, rechts, die sind sehr schnell, agil dadurch, aber halt natürlich nicht so kräftig und stark im Endeffekt, um da halt auch mal irgendeinen zu halten, der irgendwie 115, 120 Kilo wiegt oder auch mal einen Kreisläufer festzumachen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, ja. Und ich bin ein bisschen wohlgenährt und das hilft dann ein bisschen, ja. Also als die anderen außen natürlich, ja. Also, die wiegen dann teilweise 65 Kilo, 65, 75 Kilo, ne? Und, oder 85 und ich habe halt noch irgendwie 10 mehr und dann kann man da auch mal ein bisschen mehr Leute halten.
Bist du ein wohlgenährter Außen? Deckst du in der Abwehr und nicht draußen, kann man da, glaube ich, dann.
Ja, okay, so kann man sagen, ja.
Wenn man jetzt gerade an Wetzlar denkt, denkt man ja vor allem an Kai Wandschneider. Der ist dann ja relativ kurz nach dir gekommen, 2012, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist der zu dir gekommen. Was zeichnet ihn als Trainer aus? Du hast ihn ja dann 5 Jahre erlebt.
Kai ist sehr akribisch und durch seine Erfahrung hat er halt ganz viele Spieler schon erlebt und hat viel Erfahrung und er weiß mit irgendwelchen kleinen Tricks, Abwehrumstellungen immer den Gegner vor neue Aufgaben zu stellen und die Mannschaft richtig einzustellen. Ja, das sind auf jeden Fall Punkte. Auch ein großer Punkt, finde ich persönlich, ist, dass auch gerne Fußball gespielt wird, was auch ein Punkt ist, dass der Mannschaftszusammenhalt auf jeden Fall fantastisch ist. Und das hilft auf jeden Fall. Er hat immer gewusst, wann er jemanden ein bisschen schonen muss, dass er beim Spiel fit ist. Und dadurch sind auch viele Spieler über sich hinausgewachsen, beziehungsweise haben einfach über sehr lange Zeit sehr stabil und gut gespielt, ja.
Wer war beim Fußball-Warm-up in Wetzlar der ganz große Knipser?
Puh, ich auf jeden Fall nicht, das kann ich dir sagen. Aber vorne vor dem Tor, wir hatten am Anfang war auf jeden Fall Daniel Valo. Durch seine Größe, er hat vorne gestanden, hat einfach den Kopf hingehalten. Weite Bälle, Kopfball, Tor, das habe ich auf jeden Fall noch im Kopf. Von der Technik war für so einen großen Spieler auch nicht schlecht, muss man sagen. Und ja, aber es gibt viele. Nico Weber hat auch vorne dann immer mal die Seite beackert und hat auch spielt auch nicht schlecht. Also ja, ich habe mich eher hinten aufgehalten und versucht da ein bisschen zu verhindern.
Ist Nico Weber in Hüttenberg jetzt immer noch so? Oder wer dominiert jetzt gerade bei euch?
Fußball? Schwer zu sagen. Ja, es ist das Niveau ist nicht so richtig gut.
Was?
Insgesamt.
Wieso nicht?
Ja, es könnte besser sein. Also Alt ist sehr dominant, würde ich sagen. Jung muss noch ein bisschen dazulernen. Da gibt es noch ein bisschen zu arbeiten, ja.
Oh, ich bin auf die Konsequenzen gespannt, wenn Jung das jetzt gehört hat. So, vom Fußball zurück zum Handball. Du hast unter Kai Wandschneider lange Zeit dort gespielt. 2017 der Wechsel zum TV Hüttenberg. Hüttenberg zu dem Zeitpunkt, ja, in die Bundesliga gerade aufgestiegen. War das eigentlich auch ein entscheidender Faktor, dass du dann gesagt hast, okay, wenn ich wechsle, dann Hüttenberg, weil ist ja auch Bundesliga?
Ja gut, da zu dem Zeitpunkt, als ich in Hüttenberg unterschrieben hatte, war ja noch lange nicht klar, also es sah sehr gut aus für Hüttenberg, aber es war noch lange nicht klar, dass Hüttenberg das bis zum Ende durchhalten kann, was sie da in der ersten, also in der Hinserie praktisch sich erarbeitet haben. Also wäre ich natürlich auch gekommen, wenn es in Anführungszeichen nur um die zweite Liga ging. Also ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, dann noch ein Jahr Erstliga dranhängen zu können. Aber ja, also zweite Liga war für mich auf jeden Fall auch drin, klar.
Warum eigentlich nicht noch ein weiteres Jahr in Wetzlar?
Das lag nicht in meiner Hand.
Oh, okay.
Ja, das war von Vereinsseite, sie sind an mich rangetragen, an mich rangekommen und haben mir das gesagt, dass sie anders planen, dass sie verjüngen wollen und ganz normaler Prozess im Endeffekt und dann habe ich mir halt was Neues gesucht, ja. Und ich wollte hier in der Gegend bleiben, hatte 2012 meine meine damalige Freundin kennengelernt und da war es für mich klar, dass ich rufe den Christian Rompf mal an, mit dem ich ja auch in Wetzlar zusammengespielt habe und der auch mein Mitbewohner gewesen ist oder ich sein Mitbewohner und habe mal gesagt, wie sieht es denn in Hüttenberg aus? Und dann kamen die Gespräche zustande und dann hat es relativ schnell gepasst.
Wie fasst man so eine Nachricht mitten in der Saison auf?
Ja, gut, im ersten Moment, ja, man ist ein bisschen enttäuscht, ist natürlich klar. Also, das wäre komisch, wenn ich es nicht wäre, glaube ich. Aber dann natürlich, man spricht auch mit anderen Kollegen, mit Spielern darüber, redet sich praktisch ein bisschen frei davon und ja, und dann geht es weiter, natürlich. War in der Winterpause, also von daher war jetzt nicht so, dass ich direkt wieder ein direktes Spiel hatte und von daher konnte ich mich da so ein bisschen in Ruhe mit mir selbst und mit ein paar anderen austauschen und dann geht es wieder in die Wintervorbereitung und dann spielst du die Saison auf jeden Fall natürlich mit allem, was du hast, zu Ende und genießt es.
Ja, sehr coole Herangehensweise, weil ich stelle mir das schwer vor, sozusagen direkt dann sozusagen die Motivation zu haben, okay, dieses halbe Jahr ziehe ich jetzt aber noch durch.
Ja, aber das ist also das ist natürlich im Sport normal. Du unterschreibst die Verträge ja immer in der Regel frühzeitig und es wird auch immer früher, wo Verträge für neue Vereine unterschrieben werden und da muss man das ganz klar professionell nehmen und es macht ja auch Spaß, mit der Mannschaft noch zu spielen. Es ändert ja nichts daran, ob ich jetzt nach der Saison gehe oder ob ich noch weiterspiele. Es macht ja viel mehr Spaß, Spiele zu gewinnen, als Spiele zu verlieren. Also von daher, die Motivation ist da.
Ja, natürlich, hast du recht. Ja. Vielleicht war es gerade so ein bisschen der Handballromantiker noch so in mir, weißt du, aber auf der anderen Seite ist ja auch ehrlich und nicht irgendwie 3 Tage vor Saisonende zu sagen, ey, mit dir planen wir übrigens nicht mehr, deswegen haben wir uns ewig nicht
Genau.
gemeldet, sondern man hat frühzeitig Planungssicherheit, auch für dich sozusagen. Was hat dir denn Hüttenberg geboten damals, außer jetzt Bundesliga, dass du gesagt hast, ey, bei dem TVH, da entsteht was, da habe ich Bock mitzumachen?
Auf jeden Fall, also ich hatte, da muss ich nochmal kurz zurückgreifen, ich hatte in Wetzlar, über Wetzlar 2014 eine Ausbildung angefangen, habe die dann 2017 abgeschlossen, ganz normaler 3 Jahres Ausbildungsrhythmus und dann hat es auch das natürlich direkt gepasst mit der Veränderung, habe dann bei meinem Arbeitgeber dann auch mit denen natürlich gesprochen und mit Hüttenberg das vorher auch schon abgesprochen, dass wenn ich dort weiterarbeiten möchte, dass ich dann in Hüttenberg halt die Regelung im Endeffekt habe, dass ich in Anführungszeichen nur die Abendstrainingseinheiten mitmache und die Vormittagstrainingseinheiten dann halt nicht dabei bin und das dann krafttrainingsmäßig abends noch auffange vor dem Training. Und das war halt so das Paket, sag ich mal, von Hüttenberg, was zusammengeschnürt wurde im Endeffekt. Ja. Also,
Und das ist ja bis heute so.
genau, ja.
Das heißt, du hast eine 5 Tage Arbeitswoche, wenn wir nur auf die Arbeit schauen. Speditionskaufmann bist du, das müssen wir dazu, glaube ich, noch sagen.
Genau, ja.
Das hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass du jeden Tag arbeitest. Also ganz normaler, ich sag's einfach mal, 9-to-5-Job plus minus. Aber wie oft trainiert ihr mit Hüttenberg in der Woche?
Auch jeden Abend. Also, wir trainieren eigentlich zweimal vormittags und fünfmal abends. Dann plus, also in der Regelwoche mit dem Spiel samstags. Und ja, ich mache im Endeffekt abends die 5 Trainingseinheiten mit. Und wenn die anderen halt vormittags da sind, bei uns gibt es noch ein paar mehr, die in der Vormittagseinheit dann im Krafttraining nicht dabei sein können, weil sie studieren, weil sie eine Vorlesung haben und so weiter und so fort. Die machen dann zusammen mit mir und unserem Athletiktrainer vor dem Abendtraining dann eine Krafteinheit. So, also im Endeffekt habe ich auch 2 länger gezogene Trainingseinheiten und die restlichen Trainingseinheiten sind dann normal mit den anderen im Endeffekt.
Aber man kann schon sagen, unter der Woche bist du gut ausgebucht.
Genau, das kann man sagen. Wir haben morgens los und dann abends um 9 bin ich zu Hause.
Wie hält das der Hund aus?
Der hält das sehr gut aus, weil meine Frau Lehrerin ist und somit auch ja, mittags mehr oder weniger zu Hause ist und da die Möglichkeit hat, dann mit ihm auch eine große Runde zu drehen. Also wenn wir beide den angesprochenen 9-to-5-Job hätten, hätten wir das auch nicht gemacht. Das ist nicht gut für das Tier, ja. Also so im Endeffekt besteht immer die Möglichkeit, dass man eine große Tagesrunde machen kann. Und das sollte auch gegeben sein, sonst sollte man sich kein Haustier zulegen, das den Auslauf braucht.
Und für deine Frau passt das dann ja insofern auch ganz gut eigentlich, wenn ihr das so dann handhaben könnt.
Ja. Also es ist auch im Endeffekt ihr Hund. Sie hat das, auch so gesagt und wir haben das vorher auch abgesprochen und es war ihr auch vorher klar, dass ich durch Handball und Arbeit ich trage das dazu bei, was ich beitragen kann. Aber ich kann natürlich nicht mittags sagen, okay, ich muss jetzt mal hier 1,5 Stunden weg und muss mal eine große Runde mit dem Hund machen. Das war vorher von vornherein klar. Und von daher passt das alles. Also sie macht das auch natürlich sehr gerne und es macht ihren Kopf frei und sie genießt es. Nicht bei jedem Wetter, aber meistens.
Aber der Chef sagt, bei Auswärtsspielen, da kann man mal früher fahren sozusagen.
Ja, also das ist schon so abgesprochen auf jeden Fall. Ich trage meine Spiele dann ein, wenn ich ungefähr weiß, wann wir losfahren, spreche das ab. Man muss manchmal ein bisschen was hin und her schieben. Da gerade jetzt auch in der Situation, wo wir jetzt aktuell doch, ich bin aktuell 3 Tage im Homeoffice, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und da muss man dann, wenn jetzt zum Beispiel ein Dienstagsspiel ist, wo ich eigentlich alleine für meine Abteilung in der Firma wäre und wir hatten dienstags ein Nachholspiel gehabt in Lübecke, ja, da geht's halt morgens um 10 los. Da muss ich halt vororganisieren, dass ich gewechselt bekomme meinen Tag in der Präsenzzeit. Und dann, das muss ich halt organisieren. Aber das bin ich auch sehr dankbar meinem Arbeitgeber gegenüber. Das klappt sehr gut.
Ist der eigentlich auch Handballfan vom TV Hüttenberg?
Eher Wetzlar. Also auf jeden Fall, nee, das ist aber auch kein Problem. Er ist grundsätzlich ein sportinteressierter Mensch und die sind da ganz, ganz entspannt und was geht, geht. Und wenn ich mal eine Trainingseinheit ein bisschen zu spät komme, dann ist dann in Hüttenberg auch alles abgeklärt und alles klar. Und mit unserem Trainer kann man natürlich da auch sprechen und er weiß da auch Bescheid. Und ja, man muss einfach den Leuten sagen, wie es ist und ja, und dann halt die Zeit irgendwo ziehen.
Trotzdem ist das ja ein heftiges Pensum, das muss man ja mal sagen. Und alle Hüte ziehen davor, was du da jede Woche runterrockst, weil jeden Tag arbeiten und Handball. Ich meine, das machen alle Amateurhandballerinnen und Handballer in Deutschland auch, aber in den unteren Ligen trainierst du vielleicht nicht jeden Tag. Und 3-4 Mal die Woche ist schon sehr viel dann. Wie lange ziehst du dieses Pensum noch durch? Weil das ist ja auf der einen Seite eine Belastung sicherlich für dich so körperlich irgendwann und auf der anderen Seite auch für die Family, die wir ja auch was von dir haben.
Richtig, ja, da sind wir dran in Gesprächen.
War jetzt du und die Family oder der Verein?
Alle. Alle. Nee, ich habe mit dem Verein habe ich jetzt noch ein Jahr verlängert, habe ich natürlich auch zu Hause ein bisschen mitgesprochen und aber ich müssen mal schauen. Also ich will mich auch nicht. Ja, dann ich werde dann nächstes Jahr dann auch im Sommer 35 und dann ist eigentlich eventuell auch der Punkt, wo man dann sagen kann, okay, ich habe jetzt lange gespielt und es hat richtig Spaß gemacht. Aber das weiß ich jetzt halt noch nicht. Also müssen wir schauen. Also kann ich noch nicht so genau sagen. Meiner Frau wäre es natürlich lieb, wenn ich dann auch irgendwann mal die Schuhe an den Nagel hänge sozusagen, um einfach, wie du schon angesprochen hast, mehr Zeit zu haben. Sehe ich natürlich auch so. Zeit ist unter der Woche fast nicht vorhanden und von daher kann ich das natürlich auch verstehen und bin froh um jede freie Minute, wenn mal ein Training abends dann irgendwie ausfällt oder wir mal irgendwie 1-2 Spiele gewinnen und dann mal einen Tag länger frei haben, da freue ich mich auf jeden Fall.
Und trotzdem ist es ja auch immer noch die schönste Nebensache der Welt, Handball. Ist es schon zum Teil Belastung, weil zweite Liga auch Druck natürlich ist, auch medial und von außen und so weiter? Oder tut es einfach auch wahnsinnig gut, jeden Tag abends nochmal ein bisschen in der Halle den Kopf ausschalten zu können? Aber man kann ihn nicht ausschalten. Man kann ihn nicht ausschalten, aber du kannst ein bisschen den Ball raufkloppen.
Ja, das ist richtig, ja. Also guttun ist auch nur manchmal der Fall, manchmal tut es auch einfach nur weh. in meinem Fall tut es häufiger auch mal weh. Aber klar, das ist auf jeden Fall ein super Ausgleich, ne? Auch gerade jetzt in dieser angesprochenen Zeit mit Kurzarbeit und dann doch wieder keine Kurzarbeit, Homeoffice, Umstellung und so weiter und so fort. Man muss halt dazu sagen, wir dürfen, sollen, können, müssen immer noch weiter spielen. Also nicht negativ und nicht positiv gesagt, sondern einfach wir spielen. Andere Leute können gar nichts machen. Und wir machen das, was wir uns ausgesucht haben, wo wir Spaß dran haben und können das weiterhin machen. Und es ist auf jeden Fall ein super Ausgleich für Bürojob von 8 bis 5. Und wenn ich nur den Bürojob machen würde, weiß ich halt auch nicht, ob ich abends jetzt der Typ bin, der sich nochmal die Jogging-Schuhe anschnallt. Und von daher...
Na, mit dem Hund schon.
Ja, richtig. Ja, natürlich. Immer, immer. Nur joggen.
Aber wenn du sagst, also klar, im Normalfall bringt es Spaß, aber... Wie sehr bringt so eine anstrengende Saison Spaß, wenn man dann auch noch teilweise ja unten drin steht?
Ja, bedingt natürlich nur. Ne? Also mit jedem Sieg und mit jedem Punkt, den man holt, steigt der Spaßfaktor. Und der ist ganz wichtig. Und dadurch, durch Spaß und Freude am Spiel und Punkten, entwickelt sich halt auch weiterhin mehr Punkte, mehr Spiele, mehr Spaß und das ist der Punkt halt. Wenn du keine Spiele gewinnst, wenn du eine schlechte Phase hast, macht es natürlich nur bedingt Spaß. Das ist logisch.
Das heißt, jetzt gerade ist das Spaßlevel ein bisschen höher wieder bei euch, nachdem ihr in Dormagen gewonnen habt und zu Hause gegen Eisenach?
Auf jeden Fall, ja. Es war enorm wichtig, wenn man sich die anderen Ergebnisse auch noch anguckt von den anderen Spielen, die da in der Zwischenzeit auch gelaufen sind in den letzten die letzten drei Spieltage waren die wirklich sehr wichtig, einfach um sich ein kleines Polster zu beschaffen. Und klar, wir müssen jetzt weiter warten. Wir spielen jetzt nächstes Spiel in Lübeck und dann zu Hause gegen Hamburg. Also ja, gut, dass wir jetzt schon mal 4 Punkte geholt haben.
Als wir deinen Weg eben nachgezeichnet haben, da sind wir bis zu deinem Wechsel nach Hüttenberg gekommen. Mhm. So. Und das war auch der Zeitpunkt, wenn ich, an dem wir Bundesliga gespielt haben, dann seid ihr ja abgestiegen in die zweite Liga. Trotzdem, wenn ich an den TV Hüttenberg denke, dann habe ich im Kopf eigentlich immer noch ein absolutes Top-Team in der Liga, das eigentlich auch immer mit oben dabei sein müsste, sozusagen. Aber warum hat sich so, auch seitdem du da warst und ihr Bundesliga gespielt habt, warum hat sich der TV Hüttenberg so ein bisschen vom Aufstiegskandidaten zum... Ja, was eigentlich entwickelt? Wie beschreibt man das gerade? Zum mittleren Zweitligisten? Ne, das klingt irgendwie komisch, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist ja gewisser Umbruch auch einfach gekommen. Ne? Es war früher eine sehr, sehr eingespielte Mannschaft über viele Jahre hinweg mit einer, wo der Kern der Mannschaft die eine unfassbar stabile 3-2-1 unkonventionell gespielt hat. Das war der ausschlaggebende Punkt, warum da auch viele Siege und jeder ungern nach Hüttenberg gekommen ist. Und da müssen wir wieder hinkommen. Also im Endeffekt gibt es einen kleinen Umbruch von Spielerseite, auch Trainerwechsel und so weiter. Also es spielt alles so ein bisschen zusammen. Man kann es manchmal nicht genau greifen, aber ausschlaggebende Punkte sind auf jeden Fall der Spielerumbruch, wenn man jetzt zum Beispiel Moritz Lamprecht nimmt, der vorne auf der 1 das halt wirklich richtig stark gemacht hat in den letzten Jahren. Wenn der Punkt dann schon mal wegfällt und auch hinten durch Verletzungen oder auch weggehende Spieler, die das über Jahre hin halt perfektioniert haben, mehr oder weniger dieses Spiel, die dann durch Verletzungen oder durch Aufhören oder Karriere beenden, die Mannschaft verlassen, dann muss man erst wieder neu anpacken und neu angreifen, da an irgendwelchen kleinen Rädchen drehen. Die Spieler müssen sich einspielen, junge Leute müssen integriert werden, neue Leute müssen integriert werden und die Abwehr muss wieder stabil werden. Ja, und dann hast du natürlich auch noch einen Angriff, den du bestreiten musst, wo die Mannschaft dann natürlich logischerweise auch nicht mehr so hundertprozentig eingespielt ist. Und dass das Zeit braucht, aufzubauen, ist klar. Und deswegen sind das alles kleine, feine Punkte, die zusammenspielen und dann bist du nicht mehr ja, unter den ersten 3, 5, 7, sondern dann kämpfst du. Ja.
Aber es wird ja nicht weniger, wenn ein Weber aufhört, wenn, wie du sagst, ein Hahn irgendwann auch dann mal die Mannschaft verlässt, wann auch immer das sein wird. Diesen Prozess hast du ja eigentlich kontinuierlich.
Genau, ja. Und da musst du ja jetzt mit ein paar Jungen, die versuchen zu integrieren, über die verbleibende Zeit auch auf der Torwartseite natürlich die heranzuführen und dann da wieder ein Gerüst aufzustellen, was halt dann stabil ist. Und das ist immer schwierig, weil jeder Spieler spielen will, jeder Spieler will das Beste aus sich herausholen. Da kann natürlich auch dann ein Vereinswechsel im Raum stehen. Ja, und dann muss man, als jeder Verein muss da stetig arbeiten und versuchen, in der kürzesten Zeit das Beste rauszuholen aus den Spielern. Ja, und da geht es darum, immer weiterzuarbeiten. Und ja, also ist schwierig, ist ein Prozess.
Ja.
Und ich hoffe, dass es wieder nach oben geht. Natürlich, wenn jetzt ein paar Spieler wieder weggehen, dann muss man da immer wieder natürlich von neu anfangen. Aber da sind wir ja nicht der einzige Verein, der da immer kämpfen muss. Und dann ist man manchmal weiter unten und manche wissen auch gar nicht, warum sie weiter oben stehen. Und manchmal ist das cool, manchmal bist du halt der weiter hinten steht, weil du 5, 6 Spiele mit einem Tor verlierst und du kannst es nicht genau greifen. Aber dann gibt es auch wieder eine andere Phase, wo es genau andersrum ist. Hamburg zum Beispiel, die haben wirklich auch ein paar Spiele auch sehr glücklich gewonnen. Und wenn du dann oben bist, dann läuft das. Man kann es nicht beschreiben manchmal, aber dann läuft das. Und dadurch wirst du aber dann auch besser und dann wirst du selbstsicherer. Und dann stehst du da oben. Wenn da am Anfang der Saison irgendwie 2, 3 Spiele vielleicht anders laufen bei Hamburg, da kann das genauso gut sein, dass sie auf dem 7., 8. Platz sind oder so. Ja. Und ja, und in dem Fall freut es mich natürlich umso mehr, wenn wir die nötigen Punkte jetzt möglichst schnell holen und in der Liga bleiben und weiterarbeiten können, ja, nächste Saison.
Wenn wir von ja, Saisonstarts reden, dann müssen wir bei euch sagen, der war so semi-gut. Um nicht zu sagen, 4 Punkte, vorletzter Tabellenplatz, nach 10 Spieltagen, das habt ihr euch komplett anders vorgestellt.
Ja, klar, genau. Und das ist das, was ich eben schon angesprochen habe. Ne? Du hast irgendwie eine kleine Umstellung, versuchst das Beste aus in der Vorbereitung rauszuholen, hast ein bisschen kleine Stellschraube gemacht, hast in der Abwehr ein bisschen was umgestellt, hat auch okay funktioniert, verlierst aber irgendwie die ersten 2 Spiele vielleicht auch ein bisschen, ich weiß leider gar nicht mehr genau, bisschen unglücklich und dann kommst du in so einen Strudel und ja, das ist dann blöd und dann muss man, ja, manchmal muss man dann halt irgendwo was ändern. Das haben wir getan in der Runde dann.
Trainerwechsel.
Genau, Trainerwechsel. Das ist natürlich immer die also eine ganze Mannschaft austauschen ist schwierig, klar. Dann fällt die Wahl meistens auf den Trainer. In dem Fall, muss man sagen, hatten wir dann einen wirklich sehr, sehr guten und essentiellen Dezember für uns. Wo wir kein Spiel verloren haben. Und der hat uns auf jeden Fall wieder in die Spur gebracht. Ob dann jetzt die Pause vielleicht zum falschen Zeitpunkt kam oder wie auch immer, ja, sei dahingestellt, ist so gewesen. Dann mussten wir uns wieder neu sortieren, haben dann einen schlechten Start gehabt gegen Emstetten. Und jetzt haben wir uns stabilisiert und gefangen und ja, gehen jetzt unseren Weg und versuchen jetzt auch in den nächsten Spielen die 2 großen Listen, die großen in Anführungszeichen natürlich, zu ärgern, die vorne stehen und ja, und die Punkte zu sammeln.
Aber man sieht es ja schon an den Zahlen. 4 Punkte nach 10 Spielen ist das eine, jetzt 21 Punkte. Da hat sich ja schon massiv was geändert. Nicht nur, dass ihr Spiele gewinnt oder gewinnen könnt, sage ich mal.
Ja.
Was hat sich denn tatsächlich durch so einen Trainerwechsel geändert? Merkt man das richtig? Spielerisch?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist neue Impulse, neuer, vielleicht hat man sich dann auch noch intensiver damit auseinandergesetzt, mit den anderen Spielern vielleicht ein bisschen mehr gesprochen, wo sind die Stärken. Natürlich kommt dann auch kommen auch noch so Punkte wie Zeit, die halt die Leute zusammen mehr sich einspielen lassen. Also du bist dann im Dezember eingespielter, als du es halt Anfang der Saison bist. Wenn gerade auf der Mittelposition zum Beispiel neue Leute kommen oder auf Halblinks und so weiter und so fort. Dann hatten wir noch einen Stefan Knär, der uns gerade auch da, der wieder aus seiner Verletzung zurückgekommen ist, der uns da auch echt geholfen hat, auch aktiv vorher schon mit Erfahrung geholfen hat, aber auch aktiv dann im Spielgeschehen, im Training geholfen hat, für Stabilität gesorgt hat. Und das sind alles so kleine Punkte, die dann mit reinspielen. Trainer macht vielleicht zwei, drei kleine Sachen ein bisschen anders, stellt die Abwehr wieder einen Ticken um, hat uns sehr geholfen. Und dann hast du auf einmal, dann gewinnst du ein Spiel, dann hast du einen Unentschieden dabei, dann gewinnst du noch ein Spiel und dann komme ich in das vorhin angesprochene, kommt man in dieses gute Gefühl rein und dann wird man automatisch besser und eingespielter und alle diese Sachen.
Das ist ja ein bisschen parallel eigentlich auch zu deinem Saisonverlauf, oder? Ich finde, so seit 18. Spieltag habe ich mir hier notiert, bist du auch in richtig starker Form. Du hast sie auch kontinuierlich einfach gesteigert. Kann man das so beschreiben? Umgangssprachlich?
Ja, kann man so sagen, auf jeden Fall. Ich hatte auch ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen am Anfang, kleinere Sachen, immer wieder irgendwelche Blessuren. Und die waren dann mehr oder weniger weg. Und dadurch fühlt man sich auch ein bisschen freier und dann funktioniert es auch besser. Und dann kommt man auch selber persönlich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und kleine Punkte spielen zusammen. Und dann läuft das besser, ja.
Wo führt das hin? Also jetzt diese Saison sagst du ja, klar, Klassenerhalt, wir müssen kämpfen, aber wir packen das, hast du ja eingangs schon erzählt. Wenn wir den Bogen etwas größer spannen, wo führt das hin? Was hat Hüttenberg das Potenzial, dass du sagst, dass sie sich dann mit diesem verjüngten Kader sozusagen jetzt auch stabilisieren und dann in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen höher in der zweiten Liga gerankt sind?
Ich glaube, Hüttenberg ist durch die finanzielle Seite auf jeden Fall, natürlich jeder Verein kämpft im Moment ums Überleben, keine Zuschauer, alles extrem schwierig, aber ich glaube, Hüttenberg steht sehr gut, wenn man sehr gut da, wo sie jetzt stehen, in der zweiten Liga, Mittelfeld, über lange Sicht muss man natürlich auch darüber reden, gerade mit der Nähe zu Wetzlar, ob man da noch die jetzt schon angefangene Kooperation noch intensiviert, weil es einfach auf lange Sicht nimmt man sich dann doch den ein oder anderen Sponsor eventuell weg. Und ja, das sind alles so Punkte, da müssen die Vereine schauen, wie sie es machen. Und deshalb denke ich, dass wenn man die Hüttenberger kleines Dorf-Geschichte so im Endeffekt denkt, ist die zweite Liga wirklich super für Hüttenberg. Erste Liga immer mal als Ausblick in die letzten Jahre. Aber ich denke, wenn Hüttenberg weiter so kämpft und so gut arbeitet, ist die zweite Liga ein guter Platz für Hüttenberg. Natürlich, klar, will man sich immer weiterentwickeln und so weiter. Aber ja, also wenn man jetzt davon spricht, dass man in den nächsten zwei Jahren in Hüttenberg auf jeden Fall aufsteigen will, also da glaube ich nicht, dass du da irgendjemanden findest, der da sagt, das ist hundertprozentig unser Ziel, das müssen wir erreichen. Also das wird nicht der Fall sein. Weitere Entwicklung von jungen Spielern, ja, das ist der Punkt. Und da sehe ich Hüttenberg und da sieht sich, glaube ich, Hüttenberg auch selber.
Wie sieht die Kooperation aus, Hüttenberg-Wetzlar gerade?
Wird immer intensiver, habe ich das Gefühl. Also ich bin ja jetzt auch nicht da und spreche mit beiden Geschäftsführern oder den Verantwortlichen darüber. Aber man sieht, Ian Weber hat in Wetzlar gespielt, ist jetzt bei uns in der zweiten Liga, um viele Spielanteile zu haben, macht das wirklich gut. Hendrik Schreiber auch. Also da gibt es einige Beispiele im Endeffekt und ja, also da muss man natürlich schauen, dass man da dann den Punkt findet, dass die jungen Spieler dann da die Spielanteile bekommen, diese brauchen auch und dann muss man schauen, wie sieht das in ein, zwei, drei Jahren aus und Wetzlar kann dann vielleicht drauf zurückgreifen in irgendeiner Form und dann ist es so ein bisschen so ein ja, geben und nehmen. Die alten Spieler kommen dann wieder nach Hüttenberg, so ungefähr. Ist ja auch öfter mal der Fall. Und ja, da muss man sich einfach zusammen, ich sag mal, zusammentun, zusammen unterhalten und gucken, dass man da die Region mit dem bestmöglichen Handball ausrüstet.
Wie schön ist es eigentlich für dich, der in Wetzlar wohnt, in Wetzlar zu spielen gerade?
Ja, eigentlich schön. Also ich hätte gern mit Zuschauern gespielt. Das war ja eigentlich auch der Plan Anfang der Saison. Deshalb sind wir nach Wetzlar gegangen, um da wenigstens, ich glaube, 800, 900 Zuschauer zu bekommen. Ja, das war dann relativ schnell die Geschichte. Aber ja, schön. Hätte ich auch nicht damit gerechnet, ich sag mal, gegen Ende dann doch nochmal auch in Wetzlar zu spielen. Die Halle ist eine schöne Halle mit Zuschauern. Auf jeden Fall würde ich sagen Top 5, 6 von der Atmosphäre her in der ersten Liga. Ohne Zuschauer ist es eine Halle im Endeffekt. Aber im Endeffekt schon freut man sich. Man weiß, wie es aussieht. Man kennt die Halle und die Gegebenheiten. Und ja, macht Spaß.
Klar, mit Zuschauern. Ja. Wäre das Ganze nochmal deutlich verbessert und Wahnsinnsüberleitung zu unserer Rubrik Handball verbessern. Wie würdest du denn neben dem Fakt, dass Zuschauer endlich wieder hoffentlich für ganz viel Stimmung irgendwann sorgen, wie würdest du den Handball noch verbessern wollen?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie eine Regel raushauen wollen würde, aber es gibt... Ich glaube, das in Anführungszeichen Problem beim Handball ist im Endeffekt, dass sehr viel an den Regeln rumgearbeitet wird, im Endeffekt, würde ich mal sagen. Und dadurch so ein bisschen, ich will nicht sagen, der Überblick verloren geht, aber Fußball lebt zum Beispiel davon, dass es relativ einfach und klar ist. Jeder guckt sich das an, weiß, was passiert, wie sieht's aus, relativ alles ist sicher und klar, ist natürlich auch ein etwas langsameres Spiel, aber beim Handball weiß ich nicht, ob man da jetzt noch großartig was machen sollte. Ich bin persönlich nicht so der Freund von dem siebten Feldspieler, liegt vielleicht auch daran, dass ich ein bisschen älter bin und anders in den Handball reingestartet bin, aber ja, die Regel mag ich persönlich nicht so. Macht einfach in vielen Spielen einfach das Handball 6 gegen 6 kaputt, finde ich, durch die Situationen, die dann entstehen aufs leere Tor. Muss man natürlich auch treffen, aber macht nicht mehr dieses 6 gegen 6 Kämpfen, Angriff. Macht das ein bisschen zunichte und das gefällt mir nicht so persönlich. Aber verbessern an sich macht Spaß, ist ein richtig guter Sport, ist schnell, also super, gefällt mir sehr gut und nicht so viel an den Regen rumspielen, ist meine Idee.
Sagt Tobias Hahn vom TV Hüttenberg, der uns jetzt abschließend den 28. Spieltag tippen wird. Der 28. Spieltag steht an, Freitag bis Sonntag. Ihr spielt schon am Freitag, ihr eröffnet das Ganze. 19:30 auswärts in Lübbecke, du hast es ja schon gesagt, auf dem Papier, klar, Lübbecke Favorit sicherlich, aber da bislang noch keiner hier in diesem Podcast gegen seine eigene Mannschaft getippt hat, wirst du uns natürlich auch gute Gründe liefern, warum Hüttenberg in Lübbecke punktet.
Wir haben ja eine sehr besondere Situation im Endeffekt bei dem Spiel, weil... unser jetziger Trainer, der damalige Co-Trainer von Emir Kurtagic ist. Also möchte natürlich jeder von beiden unbedingt dieses Spiel gewinnen. Und es wird interessant. Und du hast ja schon gesagt, gegen sich tippen macht man nicht. Würde ich auch in dem Fall natürlich nicht machen. Wir gewinnen 25 zu 24.
Oh, hier sogar mit Ergebnis. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja eine Premiere.
Ach so, ich dachte, ich muss Ergebnisse tippen.
Es reicht eigentlich zu sagen...
Na, dann gewinnen wir knapp.
Sehr schön, aber ich bin eigentlich relativ neugierig, wie du alle Spiele hier auf das Ergebnis exakt tippst. Nein, aber das brauchst du natürlich nicht.
Habe ich mich ja selbst in die Nesseln gesetzt, ja.
Na, Quatsch. Das ist Blödsinn. Aber wir müssen doch sagen, Johannes Wohlrab meinst du natürlich mit... Emir Kurtagic, Co-Trainer.
Nee, oder? Aber ja, unser Trainer, genau, Johannes Wohlrab, war Co-Trainer unter Emir Und sie sind auch noch in guten Austausch miteinander und das höre ich immer wieder. Und deshalb will natürlich jeder gewinnen und beide werden sich auch vor dem Spiel nochmal austauschen und dann wird es den einen oder anderen Spruch geben, den wir zu hören bekommen. Ja. Und freue mich auch Emil wiederzusehen. Und ja, nur für Emil halt ein bisschen schade, dass sie dann noch ein Spiel verlieren.
Ansage hier von Tobias Hahn. So, jetzt lese ich einfach die Partien vor und du sagst, wer gewinnt. Oder ob es unentschieden ausgeht. Oder.
Alles klar.
Dormagen gegen Aue.
Dormagen.
Rimpa gegen Wilhelmshaven.
Zu Hause, Rimpa, ja.
Alles übrigens am Freitag, genauso wie das Nordderby. Hamburg gegen Lübeck-Schwartau.
Nach dem Spiel jetzt von Hamburg wird das Hamburg wieder gewinnen.
Schwartau jetzt aber auch schon mit 3 Niederlagen in Folge.
Ja, Hamburg hat nur eine Niederlage, also.
Bietigheim am Samstag, dann gegen Fürstenfeldbruck.
Puh, auch in Bietigheim, also auch Bietigheim.
Ferndorf versus Konstanz.
Konstanz.
Eisenach Großwallstadt.
Ja, Großwallstadt ist gut drauf. Michael Spatz ist wieder erstarkt. Hat jetzt im letzten Spiel 9-7 Meter reingepfeffert sozusagen. Ja. Also Wahnsinnstyp, schöne Grüße. Großwallstadt ist ganz gut drauf, die gewinnen das.
Zwei Partien noch am Sonntag. Dessau gegen Gummersbach.
Und Gummersbach.
Und Elbflorenz gegen Hamm-Westfalen.
Elbflorenz ist auch relativ stabil, also da bin ich auch bei Elbflorenz.
Das sind die Tipps von Tobi Hahn. Alle Spiele seht ihr natürlich live auf Sportdeutschland TV. Und wenn ihr das anders seht oder ganz genauso, dann klickt euch doch mal rein auf Instagram zur zweiten Handball-Bundesliga. Da fragen wir an den Spieltagen auch immer, wer eigentlich heute die Partien jeweils gewinnt. Jetzt bleibt mir abschließend nur noch 4 Dinge bleiben mir noch zu sagen. So viele auf einmal. 4 Dinge. Erstens, das Wichtigste. Vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Große Unterhaltung hier heute mit dir.
Sehr gerne, sehr gerne.
Das ist das Erste. Dann habe ich 3, gleich an der Zahl, 3 Podcast-Hinweise hier nochmal. Und zwar, weil wir so viel über Kaffee und Nico Weber am Anfang gesprochen haben. Das ist natürlich immer noch hörenswert, wer da noch nicht reingehört hat. In der Hinrunde war Nico Weber zu Gast. Da könnt ihr euch nochmal reinhören. Dann hast du eben ausführlich über den 7. Feldspieler gesprochen. Das hat Ralf Bader letzte Woche aus Trainersicht getan, der Coach vom TV Großwallstadt. Auch da kann man gerne nochmal reinhören. Und ganz zum Schluss, weil du es gerade nochmal gesagt hast, das ist ja wirklich ein verrückter Typ, der es einfach nicht verlernt hat, Michael Spatz. Auch der, eine Legende, auch beim TV Großwallstadt, klar, beim TVG. Auch das ist sehr hörenswert, auch aus der Hinrunde. Da war Michael Spatz hier zu Gast. So, und heute war Tobi Hahn hier und es hat mir, wie gesagt, sehr gefallen. Bleib gesund, pass auf dich auf. Grüße an bessere Hälfte plus Hund.
Das richte ich auf jeden Fall aus. Schöne Grüße, schönen Sonntagabend, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, bis demnächst.
So ist es. Und euch vielen Dank wie immer fürs Zuhören an dieser Stelle. Liebe Grüße auch an euch, passt auf euch auf. Bleibt oder werdet gesund, habt eine schöne Woche und nächsten Montag sind wir wie gewohnt wieder da mit dem zweiten HBL-Update. Bis dahin, alles Gute für euch und tschüss.